Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
It's a piece of advice that I learned the hard way myself, and which I tell to everybody, every young journalist I can. Don't give up. Don't stop. Don't go home too early. Don't just think this is too dangerous for me to be here. This is too boring for me to be here. I'm too tired. Stay put.
Ein Ratschlag vom BBC-Korrespondenten John Simpson an die jüngere Journalistengeneration, den er sich mit eigener harter Erfahrung erarbeitet hat und immer wieder an jeden jüngeren Journalisten weitergibt. Nicht aufgeben, nicht nachlassen, nicht zu früh nach Hause gehen, nicht denken, das sei zu gefährlich oder das sei zu langweilig für mich hier zu sein. Das ist vielleicht auch zu ermüdend. Nein, bleib dran. Mehr von ihm in ca. 30 Minuten. Außerdem Risiko Atomkraft, der Kika-Betrugsfall mit Konsequenzen und mehr zu dem über 300 Journalistenpreisen in diesem Land. Außerdem schalten wir kurz nach Nordafrika zur Lage in Libyen. Und das alles wieder
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medienmagazin. Wir haben viel vor heute. Es wäre schön, wenn Sie auf Twitter kommen, Medienmagazin, einen Link anklicken, den ich Ihnen hinterlassen habe, passend zu dem nächsten Telefoninterview. Aber hören wir für all die, die nicht verkabelt sind, hinein in eine Doku dieser Tage.
Wir haben immer gesagt, dass Kernenergie und die Kernkraftwerke in Deutschland sichere Kraftwerke sind, dass es keinen Grund gibt, sie nach einem Durchschnittsalter von 32 Jahren abzuschalten. Insofern gibt es gute Gründe, auch Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen.
Wie hoch ist hier eigentlich die Gefahr eines schweren Unfalls?
Wenn ein Mensch hier versagt, ist die Technik da, die einspringt und als letzte Konsequenz den Reaktor dann abfährt.
Sobald irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung ist, greift das Reaktorschutzsystem zu und das kennt nur eine Beschlussrichtung. Das ist ein Computer, der sagt, die Anlage in die sichere Position bringen und das bedeutet in jedem Falle Abfahren der Anlage. Endgültig ausschließen kann man ja nie etwas. Ein gewisses Restrisiko gibt es immer.
Ähnliches haben auch die Menschen in Japan gehört, bevor das Restrisiko ihre vertraute Welt verschluckte. Sie können dem Horror nicht mehr entfliehen. Die Katastrophe ist 8000 Kilometer entfernt, aber auch in der Nachbarschaft des Pannenreaktors Krümmel ist es nicht mehr, wie es war.
Ein Ausschnitt aus der 45-Minuten-Reportage Risiko Atomkraft, die seit Dienstag über mehrere Sender läuft. Zu Recht, denn bei aller notwendigen Japan-Berichterstattung stellt sich die Frage, was wäre, wenn es in Deutschland zu einem extremen Störfall in einem Kernkraftwerk wie Krümmel in Norddeutschland käme? Wie funktioniert der Schutz vor Flugzeugen? Wer löscht radioaktive Brände? Gibt es genügend Jodtabletten für die Bevölkerung, die am Kernkraftwerk lebt? Wenn ja, wo liegen die Tabletten? Sind die Kernkraftwerksmitarbeiter eigentlich ausreichend geschult? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kernkraftwerken und Kinderleukämie oder ist das nur Propaganda? Am Telefon jetzt die Fernsehautorin des Films, Gesine Enwald. Bevor wir zu den Antworten kommen, die Sie natürlich recherchiert haben, hatten Sie ja bestimmt einen Anfangsverdacht oder was war eigentlich Ihre Motivation für die Recherchen, also die deutlicher vor der Katastrophe in Japan lagen?
Also unsere Ausgangslage war die politische Diskussion über die Verlängerung der Laufzeiten. Und wir haben uns überlegt, ja, was machen wir eigentlich? Alles ist eigentlich schon mal erzählt, das mit den Laufzeiten, das ist auch irgendwie langweilig. Und dann haben wir uns überlegt, wann hat eigentlich jemand das letzte Mal die Frage gestellt, wie sicher ist die Atomkraft eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass das schon eine ganze Weile her ist, wenn überhaupt noch gar nicht passiert ist. Und dann habe ich mich mit meinem Team auf den Weg gemacht, um einfach dieser Frage, diesen ganz einfachen Fragen nachzugehen. Wie sicher ist die Kernkraft? Was sind das für Menschen, die uns im Falle eines Falles retten sollen, wie kompetent sind die, wie ist die Bevölkerung geschützt? Und wir sind relativ offen an diese Recherchen, an diesen Dreh rangegangen und waren, je länger unsere Reise in diese Welt dauerte, umso schockierter waren wir, weil uns eine solche Inkompetenz und Ahnungslosigkeit entgegengeschlagen ist, die entsetzlich war. Nun war das vor einem Jahr, wollte man das noch nicht so richtig sehen und wir galten als diejenigen, die den Teufel an die Wand malen, die hier Szenarien entwerfen, die sowieso unrealistisch sind. Jetzt vor dem Hintergrund Japan kriegt der Film natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, ist aber, also das, was wir herausgefunden haben, ist heute immer noch genauso wahr wie vor einem Jahr.
Aber Sie sagten zu Beginn des Films, dass Sie heute möglicherweise keine Drehgenehmigung mehr bekämen. Aber auch dieser Film entstand unter einem für uns Zuschauer spürbaren Druck. Sie hatten Aufpasser, Interviewpartner verweigerten die Antworten bzw. spulten PR-Texte ab wie Roboter. Material wurde zensiert. Sie zeigen trotzdem die Aufnahmen, wie diese Szene zum Beispiel hier.
Gibt es eigentlich irgendjemanden, der dieses ganze komplexe System komplett drauf hat in seinem Gehirn allein?
Gibt es viele Leute bei uns im Kraftwerk. Sie wissen genau Bescheid über die Funktionsweise von jedem Prinzip, von jedem System und wissen genau, wenn ich diese Pumpe abschalte, passiert das und das.
Das wollen wir genau wissen und fahren in die Reaktorschule nach Essen. Wir dürfen das Training einer Schicht aus dem AKW Emsland drehen. Das Team trainiert hier regelmäßig Störfälle, die in der Realität sehr selten vorkommen. Das Warnsignal. Der Kraftwerkssimulator hat einen Störfall produziert. Ein Fall eines Steuerstabes. Die Mannschaft weiß nicht, was passiert ist.
Für den Fall eines nicht automatisch erkannten Stabfehleinfalls ist der nachträgliche Einwurf des fehleingefallenen Steuerstabes auszulösen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das sollten wir machen.
Es wird uns erlaubt, ein Interview mit dem Schichtleiter zu führen. Aber es wird vom Pressesprecher scharf kontrolliert.
Was ist diese Technik für Sie? Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Ist es das, was immer und immer bei...
Okay. Diese Frage ist nicht zugelassen. Neuer Versuch. Frage nach dem Sicherheitsrisiko Mensch.
Was ist das höchste Sicherheitsrisiko? Ist das höchste Sicherheitsrisiko
der Mensch? Vielleicht auch nicht.
Wir verlassen die eher unerfreuliche Übungssituation und fragen uns, wie reagieren Mitarbeiter in der Realität, wenn tatsächlich etwas passiert. Der Zufall will es, dass ein NDR-Team im Kernkraftwerk Burgdorf dreht, als dort ein echter Störfall eintritt. Das Warnsignal. Es gibt eine Vermutung, ein kaputtes Ventil im sogenannten sekundären Kreislauf.
Wir wissen nicht, irgendwie wegen Durchfluss. Was ich nicht verstehe, ist der richtige Unterdruckregelung hier TS24C1.
Vieles, was man nicht versteht. Fehlersuche mit dem Finger auf den Schaltplänen. Irgendwann Erleichterung, das Signal verschwindet wie von selbst. Aber dann... Und bis zum Ende der Dreharbeiten konnte der Fehler nicht behoben werden. Zwei Tage später verlangt E.ON, diese Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Wir halten uns nicht dran. Daraufhin sagt der Energiekonzern alle weiteren Drehtermine ab.
Man könnte meinen, Sie hätten in China zum Beispiel gedreht. Pressefreiheit sieht doch eigentlich anders aus, oder?
Wir fühlten uns eher, ich muss gar nicht so weit nach China gehen, wir fühlten uns eher so ein bisschen erinnert für die Älteren unter uns an DDR-Verhältnisse. Das war tatsächlich einigermaßen irritierend, dass bestimmte Fragen einfach nicht zugelassen waren, dass tatsächlich, und das ist etwas, was mir in meiner ganzen Zeit als Journalistin auch noch nicht passiert ist, tatsächlich Interviews abgebrochen worden sind, und zwar mehrfach. Und zwar bei ganz einfachen Fragen, wenn ich den Schichtleiter eines Atomkraftwerkes frage, wie hoch ist das Sicherheitsrisiko Mensch, dass diese Frage zum Beispiel nicht zugelassen vom Pressesprecher unterbunden wird, das ist schon einigermaßen irritierend. Ich halte es auch wirklich für extrem unklug, weil ja in unserer Mediendemokratie es Gott sei Dank möglich ist, diesen Interviewabbruch auch zu zeigen. Und die hatten nur eines im Sinn, uns immer wieder zu sagen, wie sicher, wie fantastisch, wie überzeugend, wie einzigartig diese Technik ist. Wenn man dann aber da drin ist und fragt nach den anderen Sachen, wie Terrorgefahr, wie was ist, wenn der Kühlkreislauf mal zusammenbricht, wer löscht hier eigentlich im Atomkraftwerk und diese ganzen Sachen, dann haben auch diese Leute keine Argumente mehr und geraten in eine sehr starke Abwehrhaltung. Und dann kommt es eben auch dazu, dass Interviews abgebrochen werden und dass man auch hinterher nach dem Dreh wild beschimpft wird mit Sätzen wie, was wollen Sie eigentlich, was haben Sie eigentlich im Sinn mit Ihrer Reportage? Sie wollen doch auch wieder nur die Atomkraft, die Kernenergie schlecht machen. Und da geht es dann tatsächlich hinter der Kamera mitunter hoch. Her. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und das ist ja dieses Unglaubliche, das ist dieser Schock, den ich nachhaltig habe, diese absolut naive Technikgläubigkeit der Menschen. Die glauben, sie haben mit ihren Computern und mit ihren Ingenieuren und mit ihrer Technik so einen Horror im Griff. Und das muss die Menschheit, glaube ich, tatsächlich lernen, dass da eine gewisse Demut nötig ist und ein gewisses Zurückfahren der eigenen Selbstüberschätzung. Und das, was wir denken ja immer, die Ingenieure, das sind so große, das sind alles so Helden, die uns dann am letzten Endes retten, ja, die Sache dann im Griff haben. Das ist doch Quatsch. Die Leute, die das machen, die heißen Heinz und Otto, die kriegen die Zähne nicht auseinander, die sind irgendwie verschlafene Typen wie aus einer Flens-Reklame. Und das sind die, die uns dann von einem Super-GAU bewahren sollen innerhalb von 23 Minuten oder so. Also mir wird tatsächlich Angst und Bangen, ja, wenn ich darüber nachdenke.
Sie waren in Ihrem beruflichen Vorleben auch für die ARD in Tokio. Ja. Gibt es Parallelen zu der Öffentlichkeitsarbeit dort in Japan? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht ein weltumspannendes Kartell des Vertuschens? Oder ist das eine zu gewagte These?
Also als ich in Tokio war, ich war mal 2 Monate in Tokio zur Urlaubsvertretung von Robert Headcamper. Und ich kann da nicht, das ist spekulativ, wenn ich da jetzt was zu sage, aber das, was wir in unseren Recherchen einfach auch rausgefunden haben, ist, dass die Atomlobby, die Atomwirtschaft im Allgemeinen natürlich dazu tendiert, alle kritischen Stimmen mit aller Macht zum Schweigen zu bringen. Das ist tatsächlich so. Und dass immer, wenn es irgendwie Probleme gibt oder Risiken, dass dann versucht wird, den Mantel des Schweigens darüber zu hängen, kritische Journalisten abzuwehren, mitunter auch unter Druck zu setzen. Was in diesem wissenschaftlichen Bereich sich abspielt, das ist tatsächlich nochmal eine eigene Recherche wert, ein eigener Film wert, weil es geht ja auch darum, sehr oft, was finden eigentlich Wissenschaftler raus? Wie ist das eigentlich mit Gutachten bezüglich Leukämie, Krebserkrankungen und so weiter. Und wenn Sie sich da mit Wissenschaftlern unterhalten und die Ihnen erzählen, wie die Atomlobby sie versucht, unter Druck zu setzen oder einzukaufen oder zu gewinnen, das ist schon extrem schockierend. Ich glaube, dass weltweit die Atomindustrie großen Aufwand betreibt, um ihr Image sauber zu halten und um kritische Stimmen loszuwerden. Und da ist es wahrscheinlich in Deutschland nicht anders als in Japan, Frankreich oder USA.
Haben Sie dafür eine Erklärung, warum das so ist?
Das ist so, weil dahinter steckt natürlich diese enorme Gier, dieses enorme Profitdenken. Und wer an dieser Atomkraft rüttelt, der stellt auch am Ende diese schönen Gewinne in Frage, die sich die Energieriesen einkassieren können. Eine 500.000 Euro verdient Krümmel am Tag, Wenn das Kernkraftwerk läuft. Ich meine, da tut man schon einiges für, um so einen alten Pannenreaktor wieder ans Laufen zu bringen.
Das ist die Einschätzung der Fernsehjournalistin Gesine Enwald, die den Film machte Risiko Atomkraft. Zurzeit gerade läuft er in Phoenix noch bis 18.45 Uhr ebenso auf 1 extra. Also kurz mal ruhig umschalten und dann sich die Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag merken. 0.30 Uhr dann im Norddeutschen Rundfunk. Und wenn man in die Programmsuche der ARD Risiko Atomkraft eingibt, dann bekommt man noch weitere Sendedaten und der Film ist auch noch für einen kurzen Moment im Internet zu sehen. Radio 1 Medienmagazin, ich hatte es angekündigt und auch durch die Nachrichten sind Sie auf die neue Lage in Libyen eingestimmt. Französische Kampfjets überfliegen Benghazi. Das ging ziemlich schnell. Kurz nach dem französischen Gipfel hat man also Aufklärungsmissionen geflogen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Kairo, Björn Blaschke. Welche Informationen laufen bei Ihnen zurzeit zusammen?
Ja, letztlich nur ein bisschen mehr. Es sind nicht nur Aufklärungsflüge gewesen, sondern es hat offensichtlich auch tatsächlich schon einen veritablen Angriff gegeben. Es heißt, dass französische Streitkräfte die Luftwaffe damit begonnen haben, in Libyen einzugreifen. Der französische Generalstab hat in Paris mitgeteilt, dass ein nicht näher identifiziertes Fahrzeug beschossen worden sei und 20 weitere Jets letztlich bereitstehen und auch zum Teil im Luftraum Libyens unterwegs seien. Das ist das, was wir hier hören, aber viel mehr ist es letztlich auch noch nicht.
Da stellt sich die Frage, weil wir ja ein Medienmagazin unter diesem besonderen Aspekt der Medien auch internationale Konflikte immer mal wieder in dieser Sendung haben. Man weiß, dass die arabischen Medien sehr unterschiedlich berichten. Also Al Jazeera ist teilweise schneller dran, offener als vielleicht staatliche Sender und gerade das libysche Fernsehen. Gibt es da schon etwas wie Reaktionen? Wie wird die Bevölkerung gewarnt? Haben Sie darüber was sehen oder hören können?
Nein, ich habe jetzt in den letzten Minuten kein libysches Fernsehen gesehen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass da seit Tagen laufen da so Einschaltsendungen, in denen sehr betuliche Moderatoren sitzen, die zum Teil sehr lange vor sich hin kommentieren und dann wird irgendjemand zugeschaltet aus irgendeiner libyschen Stadt und das sind meistens Hausfrauen, habe ich das Gefühl gehabt, die dann letztlich sich solidarisch gezeigt haben mit dem großen Bruderführer Muammar al-Gaddafi und sagen, dass wie schlimm das sei, dass Libyen so isoliert ist und was die Weltgemeinschaft eigentlich wolle. Libyen sei doch ein großartiges Land. Dann spielen da sehr häufig solche Themen eine Rolle wie zum Beispiel Al-Qaida. Also letztlich hat man, das ist heute auch nochmal von Gaddafi selbst vermittelt worden, in Libyen zumindest offiziell angedeutet, dass man doch letztlich eigentlich mit den Amerikanern auf einer Seite stehe, dass man doch letztlich auf beiden Seiten Al-Qaida bekämpfe. Denn die Elemente, die da jetzt gerade aktiv sind in den Rebellenhochburgen des Osten Libyens, die werden ja auch als Al-Qaida-Elemente bezeichnet. Auch Journalisten wie ich zum Beispiel, die im Osten Libyens waren, denen wird vorgeworfen, dass wir Al-Qaida-Mitglieder sind. Und das nimmt dann eben die Führung in Libyen letztlich zum Anlass und sagt, da, das sind Al-Qaida-Kämpfer und ihr Amerikaner, ihr bekämpft doch die gleichen Leute wie wir auch. Das heißt, man versucht sich da so gemein zu machen. Das hört man in diesen Einschaltsendungen auch relativ häufig.
Sie sagten, Sie waren im Osten Libyens, dann haben Sie bestimmt auch, ich sag mal, das, was wir Aufständische nennen, mit Ihnen gesprochen. Welche Informationen haben Sie bekommen, um sozusagen auch diese staatliche Meinung abzugleichen mit dem, was man vor Ort sehen kann als Korrespondent?
Na, auch letztlich sehr gefiltertes. Also ich war zu einer Zeit da, als es sehr schlecht aussah für die Aufständischen. Das heißt, ich bin mit einem sehr großen Schwung von Journalisten aus dem Land rausgegangen, in dem Moment, in dem es hieß, Achtung, jetzt könnten die Grenzen zugemacht werden. Und die Truppen rücken immer näher auf Benghazi. Wir müssen hier raus. Das war relativ klar. Und letztlich haben dann die Aufständischen nicht viel anderes gemacht als das, was eben Gaddafi auf seine Weise auch macht. Durchhalteparolen ausgegeben. Nun müssen die Aufständischen das selbstverständlich auch, weil die letztlich wissen, was ihnen blüht, wenn sie von Gaddafis Leuten ergriffen werden. Sie werden, das ist so ein libyscher Spruch dann, es gibt Schlimmeres als den Tod. Sie werden dann wahrscheinlich gefoltert und ähnliche schreckliche Dinge wird mit ihnen geschehen. Insofern ist es selbstverständlich auch so, dass die Rebellen sich selbst Mut zusprechen mussten. Und das hat man auch auf sehr primitive mediale Weise gemacht. Also wenn man durch Benghazi geht, hängen da sehr viele Bilder mit zum Teil sehr, sehr guten Karikaturen, mit Sprüchen, die überall aufgesprayt sind, auf Mauern und. Das sind ja letztlich auch in gewisser Weise mediale Transporte, die da genutzt werden. Da sind diese Durchhalteparolen mindestens so intensiv, wie sie auch auf der Gaddafi-Seite zu hören sind. Aber wenn man dann eben den Leuten mal in die Gesichter sieht, merkt man auch, dass das alles nicht ganz so überzeugend ist offensichtlich. Aber das hat sich jetzt in den letzten Tagen sicherlich auch wieder gewandelt.
Eine kurze Einschätzung, werden diese Flugmanöver erstmal mit Aufklärung und gegenseitig abtasten und auch mal das eine oder andere Fahrzeug beschießen, den gewünschten Erfolg bringen oder ist das der Anfang eines neuen Krieges?
Ich denke, es kann der Anfang eines sehr langen neuen Krieges werden. Das ist ganz sicherlich der Fall, weil ich nicht glaube, dass Gaddafi sich zurückziehen wird und die Rebellen letztlich umgekehrt vorrücken lassen wird und die Rebellen werden auch nicht sagen, wir lassen jetzt Gaddafi weiter uns hier überrollen. Insofern kann es durchaus sein, dass sich beide Seiten eingraben und es doch sehr lange sich hinziehen wird.
Mein Björn Bjaschke, unser Korrespondent vor Ort in Kairo in Nordafrika. Und ja, ich nehme an, Sie werden nicht in Kairo bleiben, sondern auch diese Gegend weiter bereisen. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank für diesen Bericht.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Gleich werden Sie hören ein Interview mit John Simpson. Er ist Krisenjournalist der BBC, war in über 100 Krisengebieten der Welt unterwegs. Er war der Keynote Speaker einer Preisverleihung Liberty Award. Der wurde zum 5. Mal in Berlin vergeben. Unter dem Motto Werte fördern, Haltung zeigen, werden also seit 2007 Korrespondenten für ihre Arbeit gewürdigt. Der diesjährige Preisträger lebt seit über 18 Jahren in Peking. Er ist der Büroleiter der Deutschen Presseagentur. Und ihn habe ich ganz kurz interviewen können nach der Preisverleihung. Er war ein begehrter Mann an diesem Abend und habe ihn gefragt, wie er denn mit dieser widersprüchlichen Welt einerseits klar wird, dass dort eine aufstrebende Wirtschaftsnation, andererseits auch gerade die Presse massiv behindert am Berichten.
Das macht das Land ja auch so, reizvoll. Die Dynamik, dass das jedes Jahr anders ist, dass die Menschen alle unterschiedlich sind und die Regionen verschieden, wo man hinfährt. Das ist ein Riesenland, das ist ein Kontinent. Und die Chinesen, das ist nicht ein Volk, das sind viele verschiedene Völker. Und für mich gibt es ehrlich gesagt auch im Moment keinen spannenderen Ort.
Aber es sind auch hochspannende Zeiten insofern, weil die Berichterstattung immer schwerer wird nach den Olympischen Spielen. Es gab mal kurz sowas wie eine Öffnung, so eine Freiheit, dass man eigentlich als Journalist das Gefühl hatte, man nähert sich westlichen Standards an. Nun wird es alles wieder enger, auch Korrespondenten werden verhaftet, vorübergehend kaltgestellt, sage ich mal, um nicht berichten zu dürfen. Wie erleben Sie diese Situation?
Ja, also ich bin jetzt seit 18 Jahren in Peking und ich habe eine Situation wie im Moment noch nicht erlebt in der ganzen Zeit. Früher hatten wir sehr strenge Regeln, Vorschriften, an die sich keiner gehalten hat und die auch nicht irgendwie umgesetzt wurden. Jetzt haben wir lockere Regeln auf dem Papier, aber die lokalen Behörden, die Polizei, die Staatssicherheit, die können eigentlich machen, was sie wollen jetzt mit uns. Und wir sind nicht mehr willkommen. Wenn wir irgendwo auftauchen, werden wir sofort abgefangen. Und die Order von oben ist eigentlich so, haltet die Journalisten fern von euch. Und das heißt, das System reagiert jetzt aktiv auf uns. Und damit wird unsere Arbeit eben radikal erschwert. Und ich weiß noch nicht, wie das weitergeht. Ich fürchte, da hat sich ganz dramatisch was verschoben.
Aber kann man auch sagen von den chinesischen Seiten, dass man Vertrauen zu ihnen hat, dass sie seriös, objektiv und sachlich berichten? Oder merken sie tatsächlich, dass das alles gar nicht zählt, was sie in der letzten Zeit geschrieben haben?
Nee, das, die Grundannahme auf der chinesischen Seite ist, dass Journalisten, ausländische Journalisten irgendwie Ärger machen wollen. Dass sie irgendwie wirklich böse Absichten haben. Das wird wortwörtlich so gesagt. Und dass wir quasi, jetzt wo es diese Aufrufe zu Protesten gab, dass wir irgendwie mit denen unter einer Decke stecken und Chaos in China, Instabilität erzeugen wollen. Und wir versuchen zu erklären, wir machen da nur unseren Job. Wenn ihr uns da hinlassen würdet, würden wir vielleicht berichten, dass da nur 50 Demonstranten gekommen sind, dass das überhaupt nichts war. Völlig harmlos.
Ja, 1,6 Milliarden.
Ja, ne? Also, aber jetzt berichten wir über einen massiven Einsatz von Sicherheitskräften, auch Militär dabei. Aber und das steht jetzt im Mittelpunkt der Berichterstattung. Da fehlt jegliche Souveränität auf der anderen Seite. Aber der Staatssicherheit und der Polizei ist das egal. Die kennen auch Mechanismen, wie sie in unseren freiheitlichen Gesellschaften funktionieren. Sowas kennen die gar nicht. Bei denen, die haben den Auftrag, da Stabilität zu erzeugen. Und wenn da ein Unruhestifter ist, dann wird er halt eingesackt. Dann kommt er halt ins Arbeitslager oder wird bedroht oder kriegt eins auf die Nase. Und ja.
Möge der Liberty Award vielleicht doch helfen, als mehr nun die Konzentration der Sicherheitsbehörden auf Sie zu lenken. Ich weiß nicht, das kann man ja mit gemischten Gefühlen sehen. Ich wünsche Ihnen viel Energie und dass Sie den Job noch möglichst lange machen können.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.
Andreas Landwehr, DPA-Büroleiter in Peking. Liberty Award Preisträger 2011 und ich sagte es, die Keynote hat gehalten der berühmte BBC-Korrespondent John Simpson, den Eleni Klotikas fürs Medienmagazin interviewen konnte. Eleni, wie ist dein Eindruck von diesem Mann, der eigentlich gar nicht so aussieht wie jemand, der sich in Krisengebiete stürzt und dort im Schützengraben vielleicht irgendwie dann doch berichtet?
Ja, das würde man jetzt gar nicht glauben, wenn man ihn jetzt so vor sich stehen sieht. Ein Mann mit grauen Haaren, 66, eher so ein bisschen gesetzt.
Bauch hat er auch, da hat er in der Kino doch drauf angespielt.
Ja, aber dann auf der anderen Seite, wenn man sich kurz mit ihm unterhält, merkt man, dass es jemand, der sich wirklich auch in dem Alter und in dem Karrierestatus sich nicht so schade ist, wirklich die Finger schmutzig zu machen. Das heißt, wirklich dorthin zu gehen, wo es brennt, auch mit der Gefahr, das eigene Leben zu riskieren und nicht nur vom Schreibtisch gemütlich aus Fernsehen zu gucken und dann zu berichten, sondern wirklich so ein richtiger Fallschirmjournalist, kann man sagen.
Und du hast ihn interviewt im Vorfeld der Veranstaltung.
Genau, und ich habe also eine halbe Stunde, 7 Minuten habe ich mitgebracht und da hören wir jetzt mal rein, wir übersetzen live.
Mr. Simpson, we have been to
Mr. Simpson, Sie haben aus über 120 Ländern berichtet, darunter über 30 Kriegsgebiete. Sie haben vom Tiananmen-Massaker berichtet, der iranischen Revolution, dem Untergang des Ceausescu-Regimes, dem Golfkrieg, Kosovo, Afghanistan. Die Liste ist lang. Was war Ihr einschneidendstes Erlebnis, das Sie nie vergessen werden?
Striking experience What would you remember?
I suppose really it was not a revolution.
Ich glaube, es war wirklich gar nicht eine Revolution oder ein Krieg oder zumindest keine gewalttätige Revolution, sondern eine friedliche. Es waren die Wahlen 1994 von Nelson Mandela in Südafrika.
In South Africa. That was wonderful.
Das war wundervoll. Es war der absolut aufregendste Moment in meinem Leben und ich werde ihn nie, niemals vergessen. Ich habe es am nächsten Tag geschrieben, in dem Moment, als Nelson Mandela seinen Amtseid als Präsident abgelegt hat, nicht genau in diesem Augenblick, sondern kurz davor, hat er zu mir aufgeschaut. Ich hatte ihn ja zu dieser Zeit öfters interviewt und er streckte mir den erhobenen Daumen hin. Und ich fühlte, dass das die größte Ehre war, die mir jemals zuteil wurde. Aber es gab noch viele tolle weitere Erlebnisse. Natürlich war auch der Fall der Berliner Mauer ein einzigartiger, wundervoller Moment. Letztlich sind es bei all den schlechten Dingen, die ich als Journalist gesehen habe, die schönen Momente, die bleiben, weil sie wichtiger sind.
You must have seen a lot.
Sie haben bestimmt viel Leid und Verzweiflung und Gewalt gesehen. Wie sind Sie mit der Tatsache umgegangen, dass Menschen oftmals Hilfe brauchen, sie Ihnen aber als Journalist nicht helfen konnten, weil Sie ja Ihre Arbeit tun mussten und berichten mussten?
Es gibt da eine Auffassung, vor allem unter amerikanischen Journalisten, die sagen, ich darf als Journalist keine Emotionen und menschlichen Verpflichtungen haben. Meine Aufgabe ist es, allein zu berichten. Davon halte ich nicht viel. Ich glaube, wenn Sie jemanden sehen, der verzweifelt Hilfe braucht, dann helfen Sie ihm. Man kann nicht einfach daran vorbeilaufen, wenn jemand um Hilfe ruft oder angegriffen wird.
Können Sie sich an Momente erinnern, wo Sie anderen geholfen haben, Ihre Rolle als Journalist in dem Moment verlassen haben und nur Mensch waren?
I remember in Tiananmen Square.
Ja, ich erinnere mich an ein Erlebnis auf dem Tiananmen-Platz. Die Menschen glauben heute, das waren nur harmlose Studenten, die alle sehr intellektuell waren. Das stimmt auch zu großen Teilen. Aber in der Nacht des Massakers waren da auch sehr wütende Menschen, die das chinesische Regime mit allen Mitteln stürzen wollten.
And I was reporting on an armored personnel carrier, an army.
Ich sah ein Militärfahrzeug mit 5 Soldaten kommen. Die wütende Menge setzte das Fahrzeug in Brand, während die 5 Soldaten raussprangen. 2 von ihnen wurden von der Menschenmenge zu Tode geprügelt. Ich wollte nicht mehr davon sehen und wir haben dann mit der Berichterstattung aufgehört und haben eingegriffen, damit das Töten aufhört. Wir haben ihnen zusammen mit ein paar Studenten zur Flucht verholfen. Also da stand ich nun und habe wahrscheinlich in einem Schlüsselmoment der falschen Seite geholfen. Aber man ist ja auch nur Mensch und kann es schwer ertragen, wenn andere Menschen vor den eigenen Augen getötet werden. Ich würde es wahrscheinlich wieder tun. Natürlich würde ich darüber dann nicht berichten.
War das auch Ihr schlimmstes Erlebnis?
Ich fürchte, davon gab es wirklich viele. Einer meiner schlimmsten Erlebnisse war während der Invasion des Iraks 1993, als ein amerikanisches Flugzeug uns bombardierte und 18 Menschen dabei tötete. Viele von ihnen verbrannten am lebendigen Leibe vor unseren Augen.
Und killed, I think, 18 people. Most of whom were burned alive in front of us.
And that was das Absurde daran war, ich habe es gelesen, es war, als sie bei den Amerikanern embedded waren, sogenanntes friendly fire. Wie denken Sie darüber?
How do you think about this?
The thing is, it always happens.
Sowas passiert immer wieder, wenn man mit amerikanischen Truppen unterwegs ist. Ich habe das schon 6 bis 7 Mal gesehen. Ich weiß nicht wieso.
6 times, 7 times, I think. I don't know why it is. I mean, one can have.
Man kann verschiedene Theorien darüber aufstellen, warum amerikanische Truppen erst schießen, bevor sie denken. Auf der anderen Seite hat mich ja auch niemand dazu gezwungen, dort embedded zu sein. Daher kann ich niemandem wirklich die Schuld dafür geben.
Nobody asked me. Nobody forced me to be there. I was there of my own free will. It was my decision to be there. And there's nobody to blame, you know.
You interviewed so many.
Sie haben so viele Leute interviewt, darunter auch so viele Staatsführer. Wer war die beeindruckende Person, die Sie je getroffen haben?
Well, they're mostly pretty boring, you know. I mean, Colonel Gaddafi.
Die meisten waren sehr langweilig. Oberst Gaddafi ist natürlich sehr beeindruckend auf seine Art, denn er ist, glaube ich, obwohl ich darin kein Experte bin, pathologisch verrückt. Das, was er sagt und wie er sich verhält, ist verrückt. Als ich ihn einmal interviewte, pupste er dabei die ganze Zeit. Das Interview ging 40 Minuten lang und er hörte nicht auf. Niemand sagte, lassen Sie uns kurz das Interview unterbrechen, bis sich unser Führer besser fühlt. Es war ihm auch gar nicht peinlich. Er ist vollkommen wahnsinnig. Wollen Sie, dass ich Ihnen noch von jemandem Sympathischen erzähle?
Vielleicht jemanden, der von allen missverstanden ist, den Sie getroffen haben und von dem Sie nachher gedacht haben, der ist ja total anders.
Ja, das passiert auch oft, aber nicht immer zum Positiven. Meist bei Top-Politikern, zum Beispiel bei Barack Obama. Ich interviewte ihn einmal und fürchte, ich war sehr, sehr unbeeindruckt. Ich hatte keine eigenen Ideen von ihm bekommen und ich war auch darum besorgt, wie er wirkte. Einer, der total anders dagegen gegenüberkommt, ist George W. Bush.
Only concerned with what he, how he seemed. The man, of course, who's different from how he seems, is George W. Bush.
Er ist nun wirklich nicht der Allerhellste, aber er ist wirklich sehr sympathisch und er ist ein bisschen ähnlich wie Clinton. Auf einer Dinnerparty zum Beispiel würde George W. für die richtige Stimmung und den Witz sorgen. Clinton wäre noch witziger, doch bei ihm bestünde die Gefahr, dass er am Ende mit ihrer Frau nach Hause geht.
George W. Bush and he'd be very amusing. Clinton would be even funnier. But then at the end of the dinner party he might go off with your wife, which would be dangerous.
Das war der BBC-Korrespondent John Simpson, der anlässlich des Liberty Awards in Berlin war. Er hätte natürlich auch den Liberty Award verdient, aber der geht ja nur an deutsche Journalisten. Und nächste Woche, hat er mir gesagt, berichtet er wieder aus Syrien. Hoffen wir, dass es ihm gut geht.
Und das war Eleni Klotzikas. Sie hatte Gelegenheit, ihn für das Medienmagazin exklusiv zu interviewen beim Liberty Award. So, fliegender Wechsel im Radio 1 Medienmagazin Studio, denn ich will Ihnen nicht unterschlagen, dass dieser Preis, der Liberty Award, gestiftet wird von Remsma. Das ist ja ein Zigarettenkonzern und da stellt sich natürlich auch die Frage, es werden durchschnittlich jeden Tag mindestens einen Journalistenpreis verliehen. Nicht immer sind die Ziele ehrwürdig wie beim Liberty Award und es kann auch sein, dass Journalistenpreise die Unabhängigkeit gefährden. So geht zumindest der Ruf durch die Branche. Der Journalismus ist gefährdet durch wirtschaftliche Interessen, durch weniger Geld in den Redaktionen und durch stärkeren Druck auf die Journalisten. Und wenn man dann natürlich so einen Preis bekommt, über 300, man kann das unter journalistenpreise.de nachlesen, vom Theodor-Wolf-Preis bis natürlich hin, das hatten wir gerade in den letzten Sendungen zum Beispiel vom Medium-Magazin und so weiter. Aber wie seriös sind diese Preise und wo ist die Grenze zur PR? Welche Preise sind als bedenklich einzustufen? Diese Frage geht an meinen Kollegen Michael Mayer.
Naja, man muss halt unterscheiden zwischen den seriösen und den weniger seriösen. Also ein Theodor-Wolf-Preis der Zeitung ist ganz sicher bei jedem Zweifel erhaben, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt halt auch zum Beispiel den Preis für Wohnen und Design. Es gibt den Sparkassenpreis Bargeldlos bezahlen, wo man sich vorstellen kann, wie so ein Text dann aussehen kann.
Den würde ich ganz gerne mal gewinnen.
Genau, obwohl er ist gar nicht so schlecht dotiert. Also das ist ohnehin die Frage. Zu der Dotierung kommen wir später noch. Also es ist eben die Frage, ob diese Preise nicht eigentlich PR sind. Und ich habe das mal den Medienjournalisten und Dozenten Volker Lilienthal gefragt. Und er meint, dass oft schon die Namen verräterisch sind. Also so etwa bei Titeln wie dem Business of Beauty Frisurenpreis.
Da merkt man doch gleich, dass das Huhn nur in einer ganz bestimmten Ecke gackert. Und da würde ich als Journalist ehrlich gesagt Abstand nehmen. Ich halte es grundsätzlich für legitim, dass irgendwelche Firmen oder Institutionen, Verbände solche Preise auflegen. Aber es sind eben PR-Preise, es sind thematisch extrem eng geführte Preise. Und an dieser thematischen Engführung merkt man auch, der Preisstifter ist dann nicht an gutem Journalismus allgemein interessiert, sondern er will eine Thematisierung eines Feldes erreichen, welches ansonsten vielleicht gar nicht so stark in den Medien beachtet würde. Und insofern liegt bei diesen thematisch eng geführten PR-Preisen schon ein gewisses manipulatives Element mit im Spiel.
Was wäre denn dafür ein Beispiel zu nennen?
Also ich habe mal den Pressesprecher des Verbandes Pro Dente gefragt. Das ist so ein Preis, der sich mit Zahntechnik befasst. Also da werden Beiträge aus den Bereichen Zahnmedizin, Zahntechnik ausgezeichnet. Im letzten Jahr war das ein Artikel aus der Apothekenumschau. Da ging es um Fallbeispiele, also Preisangaben für Zahnersatz und so weiter und so fort. Und da ging es auch um Auslandszahnersatz und so weiter beim anderen Artikel. Und die Frage bleibt halt, also sind manche Artikel schon darauf hingeschrieben, also diesen Preis speziell zu bekommen? Also sind die dann halbe PR quasi? Das habe ich Dirk Korb gefragt, der ist Pressesprecher bei Pro Dente.
Ich glaube, man kann das echt ganz schwer sehen, ob die Artikel daraufhin beschrieben sind. Man müsste jetzt Vorurteile walten lassen und sagen, kleinere Publikationen dürften dazu neigen, freie Journalisten dürften dazu neigen. Aber die Überraschung, die wir immer erleben, ist, sie zeichnen einen Beitrag in einer Publikation aus und dann nimmt den ein freier Journalist entgegen den Preis. Das wissen sie ja vorher nicht, weil das wird ja nicht abgefragt. Wir hatten im ersten Jahr das Beispiel, dass eine Kollegin des Sat.1 Regionalfensters den Preis zeitweilig nicht annehmen durfte, weil ihr Chefredakteur der Meinung war, sie hätte einen Beitrag über Kinderzahnheilkunde und wie nimmt man Kindern die Angst vorm Zahnarztbesuch, dass das ein genau für den Preis gemachter Beitrag gewesen ist. Sie ist dann nachher doch gekommen mit ihrem Chefredakteur zusammen zur Preisverleihung, weil er sich überzeugen wollte, auf welcher Ebene sich die Preisverleihung abspielt. Aber ich halte das für echt schwer.
Nun ist das sicherlich auch eine Frage, wer in der Jury sitzt, wie die Jury entscheidet. Ich habe selber mal in einer Jury für den Bert Donnep Medienpreis gesessen und kann da also zumindest für das Adolf-Grimme-Institut die Hände ins Feuer legen. Aber wie schaut es denn bei den Journalistenpreisen in der breiten Masse aus?
Ja, es hat ja auch damit zu tun, je mehr Geld dahinter steckt, desto größer kann sozusagen auch die Jury sein. Da geht es ja auch um Fahrgelder und so weiter und so fort. Und man kann wohl sagen, wenn in einer Jury kaum oder gar kein Journalist vertreten ist, dann ist so ein bisschen anzuzweifeln, ob der Preis wirklich so unabhängig vergeben wird. Bei Pro Dente zum Beispiel sitzt überhaupt kein Journalist in der Jury. Also da kann man zumindest auch mal so ein Fragezeichen dahinter setzen, würde ich sagen. Aber selbst bei größeren Preisen, also die in der Branche anerkannt sind, wird zum Teil gemauschelt. Das sagt nicht ich, das sagt Thomas Leif, der Vorsitzende von Netzwerk Recherche. Also wenn etwa Texte aus dem eigenen Verlag nachnominiert werden und deren Autoren am Ende dann sogar einen Preis erhalten.
Also wenn man nachher sieht, wer ausgezeichnet wird und aus welcher Gruppe diese Leute kommen und wer welches Preismarketing betreibt, dann gibt es eine Menge Fragezeichen. Ich glaube, ein großes Problem sind sogenannte Vorjurys, die sich sehr sorgfältig Gedanken machen um Preisträger und dann kommt eine Promi-Jury obendrauf, die dann sozusagen endgültig entscheidet. Das führt zu Konflikten und die sind nicht immer so sinnvoll und verzerren auch das gesamte Bild. Das Entscheidende ist, legt die Jury ihre Kriterien offen, nach denen sie entscheidet, jedenfalls vom Prinzip her, und hält sie sich an die Kriterien und gibt in der Jury einen Pluralismus. Das sind für mich die Standards und die sind leider nicht so allzu oft gewährt, weil viele auch ihr eigenes Geschäft betreiben und da sich im Grunde eine Inflation entwickelt hat, die am Ende meiner Ansicht nach wirklich schadet.
Das glaube ich auch, aber warum bewerben sich dann Journalisten auf solche Journalistenpreise, wenn das auch vielleicht ein Image schädigend ist?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Also es kommt ja, wie gesagt, auf den Preis an. Also die sind ja dotiert in so einem Bereich 1.000 Euro, 2.000 Euro, manchmal 5.000 Euro, manchmal gibt es auch noch mehr Geld. Und man kann ja nur nicht davon ausgehen, dass man ständig einen Journalistenpreis bekommt. Wobei es gibt einen Kollegen, der hat in der Tat 60 Journalistenpreise gewonnen. Der wollte mir aber leider nichts mehr sagen. Der wollte zu dem Thema sich nicht mehr äußern. Aber ich habe mal mit Arne Orgassa gesprochen. Der ist selbst Hörfunk- und Fernsehjournalist, noch ein ganz junger Kollege, hat seine Diplomarbeit über das Thema geschrieben und hat dafür 931 Journalisten befragt, also zu dem Thema Journalistenpreise. Und nicht alle haben auf seine Fragen geantwortet, aber sagt er, es gäbe einen gewissen Trend, warum sich Journalisten um Preise und Auszeichnungen bemühen.
Der Hauptpunkt ist, auf der einen Seite wirklich zu hoffen, eine bessere Karriere zu machen dadurch, anerkannt zu werden in der Branche, vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Und was ich eben erstaunlich fand, dass tatsächlich eben einige Freie offen gesagt haben, ja, das Preisgeld, das können wir schon gut gebrauchen, was wir mit dem Preis gewinnen können. Was ich ja beeindruckend fand, war, ein Großteil der Befragten sagt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Preisen, die Qualität fördern wollen, zwischen renommierten Preisen und Preisen, die halt so ein Geschmäckler haben. Dass auf der anderen Seite aber trotzdem viele von denen bei diesen Preisen mitgemacht haben.
Tja, und da ist die Frage, ob man sich, was du eben gesagt hast, ob man sich dann nicht so ein bisschen seinen Ruf damit ruiniert. Aber da kann man dann nur sagen, das muss jeder für sich dann entscheiden, bei welchem Preis man sich dann bewirbt.
Ja, Michael Mayer gab Einblick in die große Zahl der über 300 Journalistenpreise. Radio
Radio 1 Medienmagazin, bevor ihr Admiral Tuff Musik satt spielt, das wieder rausholt, was ich durch die aktuelle Berichterstattung auch zum Thema Libyen etwas wieder in das Medienmagazin hineinpressen musste, muss ich Sie noch anschließen an den wohl größten Betrugsskandal bei ARD und ZDF.
ARD intern.
Erheblich interne Schwächen haben einem internen Prüfbericht zufolge den Betrugsskandal beim Kinderkanal Kika begünstigt. Es habe zahlreiche Schwachstellen im Kontrollsystem gegeben, durch die es zu Defiziten in der Beachtung und Anwendung von geltenden Vorschriften gekommen sei, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk am Freitag mit. Der Sender bezifferte den Schaden auf 8,2 Millionen Euro. Am Telefon jetzt Peter Zimmermann, er ist Staatssekretär für Medien des Freistaates Thüringen und Mitglied des MDR Rundfunkrat ist insofern doppelt informiert. Ist damit der größte Betrugsfall in der Geschichte von ARD und ZDF im ganzen Ausmaß aufgeklärt?
Guten Abend zunächst. Ich glaube, es gibt niemanden im Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks, der das nicht hofft. Und das war ein wichtiger Tag gestern nach einer mehrmonatigen Untersuchung durch die Revisionen von ZDF und MDR sind die Ergebnisse vorgestellt worden und daraus folgend auch die Konsequenzen.
Verwaltungsdirektor Holger Tannhäuser tritt zurück. Kika-Programmgeschäftsführer Steffen Kottkamp wurde wegen mangelnder Ausübung seiner Kontrollfunktion abgemahnt. Fernsehdirektor Wolfgang Vietze ermahnt. Fristlose Kündigung für eine Mitarbeiterin in der Herstellungsleitung. Reichen diese Konsequenzen?
Da muss man aus meiner Sicht immer unterscheiden. Zum einen betrifft das den Vorgang selbst. Da gibt es einen Beschuldigten, der seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft sitzt. Darum kümmert sich die Staatsanwaltschaft in Erfurt. Es gibt auch weitere Ermittlungen strafrechtlicher Art gegen weitere Mitarbeiter des Kinderkanal. Insofern ist das eine Aufgabe der Justiz. Die Frage, um die es sich gestern im Rundfunkrat drehte, war die, wie kann es auf der Grundlage der geltenden Vorschriften innerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks trotz der erheblichen kriminellen Energie und auch offenkundig einiger sehr vertiefter Sachkunde von Einzelnen überhaupt trotzdem möglich sein, dass ein solcher Betrugsfall möglich ist. Das hat die Revision des Mitteldeutschen Rundfunks und des ZDF gestern ausführlich beantwortet und der Intendant hat daraufhin sowohl strukturelle als auch personelle Konsequenzen gezogen. Nun muss man diese Kreise zwar in einem Zusammenhang sehen, aber sie auch in der Bewertung und auch in der Analyse durchaus trennen, denn es geht um sehr unterschiedliche Sachverhalte. Auf der einen Seite um strafrechtlich relevantes Handeln, auf der anderen Seite um mögliches Organisationsverschulden und Ähnliches. Dass das nicht in gleicher Weise bewertet werden kann, liegt aus meiner Sicht auf der Hand. Und aus diesem Grund hat der Rundfunkrat gestern auch die Konsequenzen des MDR-Intendanten gebilligt.
Halten Sie es für sinnvoll, dass man ehemalige Mitarbeiter des Kinderkanals, wie zum Beispiel auch den ehemaligen Chef Frank Beckmann, der jetzt Fernsehdirektor beim Norddeutschen Rundfunk ist, oder dass man sogar vielleicht Henning Röhl als damaligen Fernsehdirektor nochmal befragt und auch Ihnen Konsequenzen drohen möglicherweise im Nachhinein?
Diese Frage ist ebenfalls im Rundfunkrat diskutiert worden und Intendant Reiter hat angekündigt, dass genau das geprüft und auch veranlasst wird. Da gibt es auch wiederum zwei Dimensionen, nämlich einmal die juristische Dimension und einmal auch die Dimension der wahrgenommenen Verantwortung, auch der politischen Verantwortung. Dass die letztere wahrscheinlich sehr viel eher wahrgenommen wird bzw. bestehen könnte, das liegt in einem demokratischen Rechtssystem auf der Hand. Ist es momentan nicht absehbar, ob es gelingen kann, dort eine Verantwortung nachzuweisen, die insbesondere nicht verjährt ist.
Wie ich eingangs sagte, sind Sie ja nicht nur Mitglied des MDR-Rundfunkrates, sondern auch Staatssekretär des Freistaates Thüringen. Wie hoch schätzen Sie denn den Imageschaden und auch vielleicht den wirtschaftlichen Schaden des Kindermedienlandes Thüringen ein?
Ich glaube, dass sich das in Grenzen hält. Und zwar deshalb, weil sehr frühzeitig klar war, dass es um offenkundige kriminelle Machenschaften von Einzelnen geht und dass das nicht im Kontext steht zu einer generellen Entwicklung des Kinderkanal, des Mitteldeutschen Rundfunks oder auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Kinderkanal nicht nur 2010 das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte geliefert hat, dass er enorm hohe Quoten hat, eine sensationelle Akzeptanz in der Zielgruppe von jungen Menschen. Er bekommt dieser Tage übrigens den Grimme-Preis für eine Produktion, Schnitzeljagd im Heiligen Land. Das sind alles andere als Selbstverständlichkeiten. Das ist eine hervorragende Arbeit der Mannschaft. Und die steht natürlich unter den Eindrücken, auch unter dem Einfluss dieser Machenschaften aus dem vergangenen Jahr, beziehungsweise aus den letzten Jahren, die letztes Jahr aufgedeckt worden sind. Das ändert aber nichts an der Qualität, das ändert nichts an der Tatsache, dass der Kinderkanal hier in Erfurt genau an der richtigen Stelle steht. Und das ändert insbesondere nichts daran, dass der Rückhalt sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft und insbesondere in der Bevölkerung hier in Thüringen für den Kinderkanal absolut unangetastet ist, dass der Rückhalt da ist, dass die Menschen sich freuen, dass sie den Sender hier begrüßen. Und das drückt sich in ganz vielen Dingen aus, auch Solidaritätsbekundungen und Adressen in den letzten Wochen und Monaten.
Nun hat man ja, wenn man jetzt die rund 8 Millionen auf die letzten 10 Jahre einfach mal gleichmäßig aufteilt, eine Summe von 800.000 Euro, die der Kinderkanal ja jetzt nun, dadurch, dass die eben nicht mehr unterschlagen wird, zur Verfügung hat. Würden Sie es begrüßen, statt ausländischer, kostengünstiger Ware jetzt dann doch vielleicht auch Produktionsfirmen im eigenen Bundesland oder auch deutschlandweit das Geld einzusetzen? Man hört nämlich, dass auch Haushaltssperren vom ZDF ausgelöst wurden, dass hier der Kinderkanal eher darunter zu leiden hat, dass er jetzt sozusagen klar Schiff gemacht hat, dass man sagt, die haben es ja offenbar nicht gebraucht, das Geld, die letzten Jahre.
Ich möchte sagen, dass natürlich auch für den Kinderkanal die Frage der Verankerung in der Region in diesem Zusammenhang steht und ich davon ausgehe, dass die Sensibilität auch in der Führung des Kinderkanal da ist, dass die Verankerung des Senders natürlich auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit hiesigen Firmen dargestellt werden sollte. Aber das ist eine Angelegenheit, die letztendlich innerhalb der Sendeanstalt geklärt werden muss. Ich bin sicher, dass diese Sensibilität existiert und ich hoffe, dass der Kinderkanal den erfolgreichen Weg, den er hier in Erfurt eingeschlagen hat, auch fortführen kann.
Ja, aber nochmal, mit einer Haushaltssperre von 450.000 Euro als Antwort vom ZDF. Die Sommertour musste jetzt gestrichen werden, um nochmal 500.000 Euro, die das gekostet hätte, ins Programm stecken zu können. Man hört auch, dass das von der KEF genehmigte Geld, also von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs genehmigte Geld, gar nicht im Kinderkanal ankommt. Muss man da nicht nochmal genauer hinsehen?
Ich habe unmittelbar nach dieser Haushaltssperre sofort Kontakt aufgenommen zum Intendanten des ZDF, Markus Schächter. Wir haben in relativ kurzer Zeit geklärt, dass die Mittel, die für den Kinderkanal zur Verfügung gestellt werden, nicht eingeschränkt werden. Es ist aber selbstverständlich klar, dass insbesondere für die Klärung von Vorwürfen wie den ungeheuerlichen Vorwürfen, die hier im Raum stehen, natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind. Das ist ein ganz normaler Prozess, den würde ich auch im Zusammenhang mit der politischen Dimension, mit der politischen Willensbildung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland nicht gleichsetzen, insbesondere nicht grundsätzlich gleichsetzen. Ich bin sehr optimistisch, dass sowohl die ARD als auch das ZDF den Kinderkanal in der gewohnten Weise und auch in der notwendigen Weise in der Zukunft unterstützen werden.
Eine fast zynische Randbemerkung zum Schluss des Interviews mit Ihnen, Herr Zimmermann, ist ja, dass durch die Spielesucht des Kika-Verantwortlichen, der das ganze Geld unterschlagen hat, der Freistaat Thüringen profitiert hat, denn er hat das Geld in die Spielbank getragen. Gibt es da Möglichkeiten, dieses unrechtmäßig erworbene Geld, das in der Spielbank landete, irgendwie dem Kinderkanal wieder zuzuführen?
Es ist in der Tat eine sehr eigenwillige und bemerkenswerte Situation, die sich dort aufgetan hat. Nun muss man das auf der einen Seite sicherlich diskutieren. Das ist gestern auch im Rundfunkrat gemacht worden. Die Grundlagen dafür sind allerdings natürlich nicht ernsthaft da. Es gibt wohl eine Diskussion über zumindest den Steueranteil dieser Gelder, der in irgendeiner Art und Weise auch in anderen Ländern natürlich angefallen ist. Diese offenkundige Spielsucht und die damit im Zusammenhang stehenden Besuche in den Spielcasinos haben ja nicht nur in Thüringen stattgefunden, sondern auch in anderen Bundesländern. Das ist eine Angelegenheit, mit der sich der Mitteldeutsche Rundfunk aktuell beschäftigt und sich in dieser Frage mit den Finanzbehörden auseinandersetzt. Ich will allerdings sagen, dass ich dort nach aktuellem Stand der Dinge wenig Gestaltungsmöglichkeiten sehe.
Meint Peter Zimmermann, er ist Staatssekretär für Medien im Freistaat Thüringen und Mitglied des MDR-Rundfunkrats. Ich kann Sie darauf hinweisen, nächste Woche an dieser Stelle stelle ich Ihnen die neue Zeitschrift für Medien und Zeitgeschehen Nitro vor. Jetzt noch ein Hinweis, am 30. April 2012 ist die analoge Satellitenabschaltung. Admiral Taff habe ich Ihnen bereits angekündigt und dann bleibt mir nur noch der Hinweis, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Tschüss. Und für den Podcast-Bonustrack greife ich nochmal das Thema Kernkraft auf. Wir gehen ganz weit zurück in die Geschichte des Medienmagazins und zwar 10 Jahre. Am 31. März gab es das Thema Die Auflage kommt aus der Atomkraft. Die Rolle der Medien im Konflikt um Atommülltransporte nach Gorleben. Berichterstatter damals Björn Staschen vom Norddeutschen Rundfunk.
300 Menschen in Gewahrsam genommen, die Situation weiter angespannt. Es läuft gut für Bob Broomby. 8-mal war der BBC-Journalist an diesem Tag schon live im britischen Fernsehen und es sieht aus nach weiteren Auftritten. Der Castor kommt nicht durch. Broomby gibt unumwunden zu, was ihn treibt.
Es gibt dann ein größeres Interesse, wenn es handelt sich um gewaltbereiten Demonstranten. Heutzutage der Bilder sind, was wichtig ist und friedliche Demonstrationen sind weniger interessant. Man muss in diesen Medienwelt arbeiten und wir sind nur eine Geschichte. Wir müssen kämpfen für diese Geschichte in den Nachrichten jeden Tag oder so.
Kämpfen für die eigene Geschichte, sich durchsetzen gegen den Bericht eines Kollegen. Bilder von friedlichen Protesten kommen dabei zu kurz. Hintergrund macht keine Quote. Nach Meinung der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg erliegen Sender dieser Gefahr vor allem dann, wenn sie auf Kommerz aus sind. Auch der Präsident des Niedersächsischen Landtags Rolf Wernstedt mahnte in Gorleben eine ausgewogene Berichterstattung an.
Medien haben in diesem Zusammenhang mindestens eine doppelte Funktion. Die eine ist natürlich ordentlich zu informieren, das ist ihr verfassungsmäßiger Auftrag. Die zweite Funktion ist natürlich, dass ihre Anwesenheit auch dazu führt, dass sowohl die Demonstrierenden als auch die Polizei sich sozusagen ganz streng an die Regeln halten, die jeder von jedem erwartet. Und insofern wirken sie nicht nur eskalierend, wie das ja auch sein kann, wenn man sozusagen einen Einzelfall, der irgendwann mal passiert, ins Allgemeine hebt, sondern wirken wohl auch ein bisschen beruhigend auf alle Beteiligten.
Auf die PKWs. Und jetzt mache ich die Ansage.
Montagnachmittag, das Camp in Narrendorf wird geräumt.
Diese Versammlung ist unter der Maßgabe der Verabredung, die unter Kamera- und Tonbandmitschnitten mit dem Einsatzleiter getroffen worden sind, hiermit durch den Anmelder aufgelöst. Wir kommen wieder, keine Frage!
Verabredungen unter dem Auge der Kamera. Die Atomkraftgegner legten Wert darauf, dass das Fernsehen die Verhandlungen mit der Polizei festhielt. Die Kamera als Schiedsrichter. Immer ist ihre Gegenwart aber nicht erwünscht. Der Kameramann Jan-Peter Sölter aus Celle geriet am Rande der Großkundgebung in Lüneburg in eine Gruppe aufgebrachter Demonstranten, die sich ein Handgemenge mit der Polizei lieferten.
Da war ich sehr überrascht und hatte auch weiche Knie und habe dann auch gemerkt, dass die Stimmung bei den Demonstranten auch gegenüber der Presse sehr aufgeheizt war. Die sagten dann, hau ab mit deiner scheiß Kamera. Und hab dann nur gesehen, dass ich also auch sicher aus der Situation herauskam.
Hau ab mit deiner Kamera. In diesem Fall forderten das die Atomkraftgegner. Aber auch der Polizei ist die Kamera nicht immer genehm.
Was heißt denn nein? Da stehen alles Kameraleute. Gucken Sie mal hinter sich.
Ja, dann könnt ihr da rübergehen.
Also eben wurde ich einmal aufgeblockt und das zweite Mal durchgelassen.
Also ich glaube, das ist ein bisschen nochmal Messen der Polizisten.
Der neutrale Beobachter in Bedrängnis. Viele Journalisten klagen, wenn es brenzlig wurde im Wendland, dann haben auch Polizisten die Berichterstattung behindert. Fernsehteams waren besonders häufig betroffen. Sie standen oft in vorderster Reihe, wenn sie das Geschehen filmten. Zeitungsreporter hatten es etwas leichter. Zum Beispiel Kerstin Krupp von der Berliner Zeitung.
Erstmal bin ich ja aus dem Druck von der Aktualität draußen. Das heißt, ich kann mir wirklich die Zeit nehmen, mit Leuten zu reden, mir Sachen genau anzuschauen und muss mich nicht an die vorderste Front durchboxen. Da habe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil.
Vorteil Zeit. Kerstin Krupp konnte recherchieren, beobachten, bevor sie am Ende des Tages ihren Bericht absetzte. Sie blieb im Hintergrund. Am Dannenberger Verladekran fielen so auch vor allem die vielen Fernsehteams auf. Als der Castor einrollte, standen nicht die Demonstranten in der ersten Reihe, sondern die Journalisten, so viele wie noch nie. Insgesamt schätzt die Polizei, dass rund 1000 Reporter aus Gorleben berichtet haben. Allein das Fernsehen hatte rund 50 Satellitenübertragungswagen ins Wendland geschickt.
Radio 1.